Faustball ist besser als Volleyball. Boah, boah, boah.
Dieser Ball. Alleine schwer, alleine schwer. Der Podcast mit Mats, Jonas und Loki. Loki.
Mats, Jonas, Loki. Mats, Loki, Loki, Loki.
Spongebob.
Jonas, Mats, Loki.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alleine ist schwer. Und diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die haben es schon so ein bisschen mitgekriegt. Wir haben ein wenig in der Struktur was geändert und arbeiten jetzt zusammen mit Powwow Sports. Und da wir nie so richtig erklärt haben, was das eigentlich ist, was das eigentlich zu sagen hat und was Powwow eigentlich macht, beziehungsweise was wir da machen, haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und weil Lucky, das ist der dritte im Bunde, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Der ist nämlich jetzt schon das zweite Mal nicht da und beim dritten Strike, denke ich, holen wir uns einfach Ersatz. Das wird drohend genug sein, haben wir uns aber, weil Lucky fehlt, einen wunderbaren Gast gewünscht. Und das ist der Olympiasieger, Mitgründer von Powwow Sports und außerdem ein unglaublicher Sunnyboy, Moritz Fürste. Herzlich willkommen.
Das Wort hörst du zum ersten Mal, ne? Herzlich willkommen.
Zum zweiten Mal heute. Jonas hat es vorhin schon, habe ich richtig Ärger bekommen, dass mein Anrufbild ihm zu Sunnyboy-mäßig ist. Von daher werde ich da jetzt dran arbeiten. Das Feedback werde ich sofort.
Darf das erzählt werden, wie das Anrufbild aussieht? Oder?
Stell dir einen Sunnyboy vor.
Ich kenne das Anrufbild nicht.
Das ist die Frage, ob wir das teilen dürfen. Wir können es natürlich auch teilen.
Aber ist es jetzt das von dir ausgewählte, Moritz, oder ist es, was der Jonas hingelegt hat, wenn du anrufst?
Um mich dann darüber zu beschweren.
Ja. Nee, ich nehme es auf, das Feedback. Ich nehme es auf. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf bei eurem Podcast.
Wir hatten ewig keinen Gast mehr. Wir haben uns irgendwie ein bisschen verloren in uns selbst, haben uns an uns selbst gelabt über ein Jahr, oder?
Ja, nicht ganz. Ich würde sagen, der letzte, kannst du dich noch an den letzten Gast erinnern? Ich meine, es müsste Cash Rauberos gewesen sein.
Du hast recht. War der letzte, aber der ist, glaube ich, schon, ich glaube, wir reden von 2023, ne? Wir reden
nee, von 2024 war das.
War der 2024? Ah, okay. Hat sich länger her angefühlt.
Deswegen. Naja, Investigativjournalist und jetzt halt Moritz Fürste. Also das ist die Heldenreihe. Genau, erstmal Moritz, wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich habe gerade eine kleine Phase hier in Hamburg zu Hause, länger ohne Reisen, was immer ganz schön ist. Jetzt war gerade eine meiner Töchter krank, von daher hänge ich hier heute im Homeoffice, aber ansonsten geht es mir sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Mats, dir einfach nur der Vollständigkeit halber.
Auch wunderbar. Also ich hänge in Rom, wenig überraschend ab, natürlich. Wir sind ganz erfolgreich. Ich saß jetzt erstmal auf der Bank. Zwei Spielchen, ist aber auch fein, solange wir gewinnen und gute Ergebnisse erzielen, ehrlich gesagt. Und habe auch ein ganz gutes Gefühl, dass sich das in den kommenden Tagen nach Ausstrahlung schon wieder geändert hat. Aber schauen wir mal, was passiert. Aber es geht trotzdem gut. So schönes Wetter, hier hat es 15 Grad, also auch im Winter unter 13, 14, also tagsüber ging es hier fast nie. Muss ich sagen, nehme ich mit. Ist schön. Wo haben wir denn jetzt gespielt? Gestern ist es doch erst gewesen.
Parma?
Parma, genau. Eiskalt. Eiskalt. Super witziges Stadion, muss man sagen, weil es gab 8 Wohnhäuser drumherum, von denen man mitzuschauen konnte. Also so ein bisschen Grünwalder Stadion-Feeling. Aber jetzt bin ich wieder zurück im warmen Rom. Und du, Jonas?
Das ist schön. Ich bin im kalten Deutschland zu Hause und immerhin ist blauer Himmel gewesen. Von daher ist die Energie wiedergekommen, sagen wir es mal so. Gut. Übrigens, in Parma wurden wir mal 2 Fahrräder geklaut.
Was?
Ja, 2.
2.
Das Wie viel hattest du dabei? Also waren es alle 2? 4. Die wurden Teile der Fahrräder geklaut. Mhm. Das ist schön. Ja.
Und zwar wirklich, ich war mehr oder weniger auf Durchreise und wollte nur was essen und haben so einen VW-Bus mit 4 Fahrrädern hinten drauf gehabt, die wir alle zusammengesperrt hatten. Und in der Kürze der Zeit haben die Diebe immerhin nur 2 sozusagen fix klauen können und die anderen beiden waren noch mit einem anderen Schloss versehen. Und wir haben sie dann auf frischer Tat ertappt, als sie die anderen beiden einladen wollten, mehr oder weniger. Also irgendwas war komisch, weil da irgendwie so Fahrräder gegen das Auto lehnen. Ich dachte mir so, hä, wer macht denn sowas? Dann habe ich gedacht, das sind meine. Und 2 waren leider schon weg. Beziehungsweise doch noch 2 waren weg. Und die anderen, ja, fuhr so ein weißer Transporter ran, hat quasi kurz gesehen, okay, da sind jetzt Menschen und dann mit durchdrehenden Reifen weggefahren.
Oh, schön. Aber hättest du was gesagt? Ich hätte mal nachfragen können.
Ja,
wenn ich schon vor Ort bin. Bisschen spät. Hast du noch mehr Städte in Italien, wo die Fahrräder geklaut wurden für die kommenden Monate?
Nee, aber du kannst auf jeden Fall mal nachfragen, weil die Amtshilfe war nicht ganz so gut.
Okay. So. Das, da mische ich mich nicht ein.
Wirklich. Falls jemanden kennt. Naja, ja. Naja, wir sind ein bisschen abgeschweift.
Fanline-Fieselschweif, oder was?
Fanline-Fieselschweif, genau. Moritz, du müsst ein bisschen teilnehmen an unserem Podcast, wie wir es immer machen. Wir haben es aber abgeändert. Und zwar haben wir immer einen Newsflash. Jeder bereitet immer eine Nachricht aus der Sportwelt oder irgendwie mit Sport relatiert oder was mit Sport relatiert ist, vor. Und dann reden wir so ein bisschen drüber. Kann sein, dass wir manchmal von dem Newsflash her die ganze Folge bestreiten. Das ist jetzt nicht so, dass es eine große Struktur hat. Aber Mats hat einen sehr großen oder sehr guten Punkt gemacht, weil du ja im Sport auch so zu Hause bist und da bestimmt auch eine gute Meinung hast. Deswegen, Mats, sag doch mal, was dein bzw. unser Newsflash ist.
Newsflash.
Ja gut, mein Thema kann man, glaube ich, hoch und runter diskutieren. Es ist unausweichlich. Es war ein bisschen langweilig als Newsflash, aber ich glaube, wenn du dich ein bisschen mit Sport und so viel mit Tennis befasst, wie wir es machen, dann kommst du nicht um diese Dopingsperre für Jannik Sinner drumherum, der jetzt für 3 Monate gesperrt wurde. Quasi, also diese Formulierung so, er hat sich einverstanden damit erklärt, jetzt für 3 Monate gesperrt zu werden, wurde er so ein bisschen so von der WADA benutzt. Ja, ich habe mir viel dazu durchgelesen, viele andere Meinungen von Spielern auch, die sie so sowohl in Interviews als auch über Social Media geäußert haben, gelesen. Ich schwanke auch komplett hin und her. Ich habe mich auch ins Thema reingelesen, also warum er quasi gesperrt wurde. Wisst ihr das? Mit dem Clostebol.
Klär nochmal auf.
Er wurde auf Clostebol, heißt das, ne? Das ist, glaube ich, ein anaboles Steroid, auch wenn ich das richtig im Kopf habe. 2-mal positiv getestet, aber von 10 Tagen. Es war irgendwie die kleinste möglich nachweisbare Menge in seinem Körper. Ich habe jetzt vergessen, ob es irgendwie 1000stel Milligramm war oder 1000000stel Milligramm oder irgendwie sowas. Problem ist nur, dieser Stoff darf gar nicht im Körper vorgefunden werden. Sobald dieser Stoff im Körper sozusagen nachgewiesen wird bei einer Dopingprobe, ist es Doping. Und ja, das war schon über ein Jahr her, glaube ich, dass er da positiv getestet wurde. Also entweder war es Anfang Februar oder Anfang März, das weiß ich gerade nicht mehr. Also entweder sind es 11 oder 12 Monate. Und es wurde irgendwie auch erst ganz komisch spät bekannt, erst nach vielen Monaten. Und jetzt wurde ja auch in einem relativ uneinsehbaren Deal, sage ich mal, von außen auf einmal bekannt gegeben, dass er 3 Monate gesperrt ist. So effective immediate Deal, glaube ich, oder sogar leicht nachwirkend für ein paar Tage. Und da scheiden sich jetzt natürlich die Geister dran. Nick Kyrgios lässt keinen Tweet aus. Das ist, glaube ich, Nick Kyrgios und Elon Musk sind, glaube ich, die beiden mit den meisten Max Tweets Kruse? Der letzten 48 Stunden. Ja, der macht Insta-Stories, das war's anders.
So.
Ja, und ich meine Meinung wechselt auch hin und her zwischen sehr fadenscheinig irgendwie alles und irgendwie klingt es aber auch nicht nach Doping. Also die offizielle Erklärung ist, das ist, glaube ich, hier in Italien, witzigerweise, der Italiener ist, ein Mittel, was oft in Cremes, in so normal in der Apotheke erhältlichen Cremes vorkommt. Also es ist jetzt nicht, weiß ich nicht, du musst jetzt nicht Fuentes persönlich anrufen dafür, sondern da gehe ich hier in Ipacop und nehme mir das Ding mit. Und sein Physiotherapeut hatte das wohl benutzt für seinen Hund, glaube ich. Ich glaube, der Hund war es. Es war so viel reingelesen, ich bringe ganz viele Geschichten durcheinander und hat ihn dann ohne Handschuhe behandelt und daraufhin gelangte das Mittel in ihn rein, über die Haut quasi, so Kontamination. Ja, und es ist alles sehr, ich finde, also es klingt glaubhaft, muss ich ehrlich sagen, vor allem wenn es in dieser kleinen Menge nachgewiesen wurde und eben hier so frei erhältlich ist in diesen Cremes, aber natürlich trotzdem Geschmäckle, wenn es so wenig transparent ist und wahrscheinlich wäre eine Nummer 80 der Welt anders behandelt worden als eine Nummer 1. Ich glaube, da kann man sich ja wahrscheinlich auch nicht groß drüber streiten. Mich interessiert, wie ihr das seht, bevor ich jetzt noch einen längeren Monolog halte, ich habe noch ein paar Takes dazu, aber schießt mal. Moritz, du auch. Ganz mal, bist du mal, hast du mal Clostebol genommen? Sag doch mal ehrlich.
Klar. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe da auch eine sehr, sehr klar, überraschenderweise vielleicht für den einen oder anderen, eine sehr klare Meinung zu. Also erstmal muss man 2 Sachen vorwegschicken. Ich will den Fall überhaupt nicht, das macht auch keinen Sinn. Also ich habe mich sehr viel mit in meiner Karriere und gerade aus diesem olympischen Sport kommt ich war 14 Jahre in diesem Doping-System, ne, wo du kennst das, wo wir irgendwie 90 Tage im Voraus jeden Tag sagen mussten, wo wir sind, mit einstündiger Testperiode. Ich wurde 10 bis 20 Mal im Jahr getestet, davon die Hälfte ungefähr, also nicht angekündigt zu Hause. 5.58 Uhr klingelt es, ne, und damit sie dich noch mit Blut vorm ersten Kaffee erwischen, so ungefähr, und so weiter und so weiter und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, den Einzelfall jetzt zu analysieren, was da passiert ist, ob das jetzt mit dem Hund und der Creme und so, das wird der Gesamtlage der Sache nicht gerecht, weil es gibt erstmal, und somit mal angefangen, es gibt für uns Sportler, ob wir es mögen oder nicht, ja nun eine ganz klare Regel, und die ist, du hast was im Blut, du bist dafür verantwortlich. So, das ist auch erstmal indiskutabel. Das ist egal, ob dir was böse wollender Physio dir nachts ein Zäpfchen hinten reinschiebt oder weiß der Geier, du bist dafür verantwortlich, so, du musst dafür also gerade stehen. Das ist dann, im Einzelfall kann das mal total bitter sein und mal nicht. So, das heißt, das ist, wenn man das mal als erste Prämisse nimmt, dann kommt man als allererstes erstmal zu dem Schluss, dass egal, wie es jetzt dazu kam, er wurde halt positiv getestet. Bei der Menge gibt es übrigens, also gibt es super unterschiedliche Aussagen. Eine davon ist, das ist überhaupt gar nicht so nennbar. Also du wirst positiv getestet und kriegst ein Ergebnis positiv auf das Produkt. Was da jetzt ein Tausendstel, wie die Menge, das wurde sehr auch ehrlicherweise aus dieser Tennis-Community ganz am Anfang sehr hoch gepusht, dass das so ganz minimal war, ob das jetzt wirklich, da hat keiner, kriegt ja keiner die NADA- oder WADA-Ergebnisse. Aber sei auch mal dahingestellt, Benefit of the Doubt in dem Fall. Ich habe zwei große Probleme damit. Das erste ist, und das ist das Entscheidende, was du am Ende gesagt hast, der Tennissport hat ein grundsätzlich großes Problem. Anders als fast alle anderen Sportarten ist die ATP dramatisch von den besten 5 der Welt abhängig. Niemand interessiert sich, seid mir nicht böse, ich bin einer der größten Tennisfans überhaupt, aber niemand interessiert sich für jetzt gerade irgendeinen 250er in Buenos Aires, wo Fonseca sein erstes Turnier gewinnt. Aber in Wahrheit interessiert das nur Leute da vor Ort, dass das Finale in Argentinien gegen einen Brasilianer ist. Weltweit keine Relevanz, überhaupt keine Relevanz. Die Masters, die Major, die Grand Slams, die im Grunde genommen, es wird ja Leuten Geld bezahlt, damit sie nur zu einem 500er Turnier kommen aus den Top 10, ja, Top 5 sowieso. Mhm. Also, worauf ich hinaus will, ist, man hat sich da in meinen Augen, die ATP hat sich das ist ein Konstrukt geworden, bei dem man so abhängig von diesen Superstars ist und gerade jetzt in der Post-Götterphase, sagen wir mal.
Ja, absolut. Ja.
Wie man sie ja wirklich nennen muss. Aber in der brauchst du natürlich deine neuen Gods of the Future, so, ja. Und das sind eben nun mal Alcaraz, insbesondere Alcaraz und Sinner vorneweg. Und das hat einfach dazu geführt, und das ist das, was ich daran so schade finde, dass hier definitiv, egal wie du den Fall drehst und wendest, hier wurde mit zweierlei Maß gemessen. Es gibt diverse Fälle aus dem Tennis aus den letzten 2-3 Jahren, wo Spieler und Spielerinnen anders behandelt wurden. Man hat hier, ohne vor den Kass zu gehen, einen Vergleich geschlossen zu einem Zeitpunkt, der wirklich an Witzhaftigkeit nicht mehr zu überbieten
ist. Der Zeitpunkt ist echt ein Riesengeschmäckle. Nur kurz zur Erklärung, er verpasst kein Grand-Slam-Turnier. Also es ist zwischen jetzt Australian Open und French Open, es ist der perfekte Zeitpunkt sozusagen, um so jemanden rauszunehmen.
Und er darf sogar, und das darf man nicht vergessen, er darf sogar noch für seinen Heim-Masters 1000 in Rom.
Das ist aber gut, weil da komme ich zuschauen. Ja, das hat meinen Segen. Ja. Aber Rom ist er wieder dabei. Ja,
also er darf sich sogar noch einspielen für die French Open bei seinem Heim-Tausender. Ne? Und also es ist ja euer Newsflash, aber von meiner Seite, ich finde es eine unfassbar katastrophales Zeichen, um da ganz deutlich Klartext zu sprechen, für den Weltsport. Ich finde, es ist ein Schlag ins Gesicht für viele Tennisspieler und Spielerinnen, die in den letzten Jahren andere Ergebnisse haben. Wir haben hier aus dem Fußball, wir haben hier in Hamburg einen Fall wo jemand 4 Jahre gesperrt wurde in einem, sagen wir mal zumindest, sehr vergleichbaren Case, wo Aussagen aufeinanderprallen und man jetzt über Glaubwürdigkeit diskutieren kann. Ja, völlig wieder, ich will gar nicht in den Fall rein, aber zumindest ist es nicht so, dass in dem einen Fall es so ist, ja klar, dem glaube ich, und in dem anderen Fall, nee, der hat es auf jeden Fall gemacht. Also die WADA kommt da meiner Meinung nach in eine Erklärungsnot hinein, die ich echt mir gewünscht hätte, dass sie den Case so nicht aufmachen. Und das ist auch unnötig. Aber
und du steuerst natürlich auf eine Riesenproblematik in den nächsten Jahren hin. Jeder, der jetzt irgendwie positiv getestet wird, wird sich darauf berufen. Und eigentlich hast du fast keine Chance mehr, rauszukommen aus so einer Nummer. Ja. Weil
also Tennis zumindest nicht.
Im Tennis, ja. Weil jeder findet eine Erklärung. Also es gibt eine Erklärung, bei manchen gibt es eine Erklärung, aber jeder findet eine Erklärung. Also jeder hat am Ende irgendwo ein Grund, warum jetzt dieses Mittel da in ihm drin ist oder in ihr. So. Und das glaube ich, da steuert wirklich auf ein Riesenproblem zu. Das stimmt zu 100%.
Genau, und vor allem parallel, wenn man die Frauen anschaut, Iga Świątek wurde, da gab es auch einen ähnlichen Fall, die wurde für einen Monat gesperrt, auch zu einem Zeitpunkt, der irgendwie egal war.
Die beiden Nummer Einsen der Welt, ne?
Beide Nummer Eins.
In den letzten 24 Monaten, oder wann war Świątek? Ich weiß nicht mehr genau, vom Zeitpunkt her.
Genau, Ende letzten Jahres.
Doping ist natürlich für eine Sportart nah am Super-GAU.
Ja, genau, und wie Moritz schon gesagt hat, so die Einzelfälle kann man ja gar nicht richtig beurteilen, weil man ja viel zu wenig Informationen da noch hat, wollen wir auch gar nicht machen. Aber auch die wurde für einen Monat gesperrt. Parallel Simona Halep wurde, auch da geht es nicht um den Einzelfall, für 4 Jahre gesperrt, ihre Karriere jetzt beendet. Also so ist dieses zweierlei Maßmessen, glaube ich, nicht nur bei den Männern, sondern Świątek, ich weiß nicht, 5-fache Grand-Slam-Siegerin, ich weiß das nicht mehr ganz im Kopf, aber eben auch ein Superstar im Sport, ist dann halt irgendwie wieder ein anderes Maß. Ja. Ich glaube, Hajo Seppelt schlägt auf jeden Fall die Hände über dem Kopf zusammen gerade.
Ja, oder der Jubel.
Oh, nee, der reibt sich die Hände.
Der reibt sich die Hände.
Die nächsten 5 Dokus stehen.
Ja. Wirklich. Aber ich will noch mal kurz, nur kurz einmal noch mal den Punkt machen, weil ihr das ja auch viel in eurem Podcast diskutiert, auch so die verschiedensten Sportarten und Interessen. Es ist echt spannend zu sehen, wie krass es im Tennis eben so ist, dass dieses ganze Business, um das mal weg zum Sport zu nehmen, wie krass das abhängig ist davon. Und das ist eigentlich was mal interessant ist, sich zu durchdenken, was es da eigentlich für Konzepte gibt, weil das hat fast keine andere Sportart in der Form, dass sie so abhängig ist von 5 Einzelpersonen. Das ist ja unglaublich.
Das wird natürlich durch Social Media noch größer, muss man sagen. Es gibt es ja im Fußball jetzt auch, da sind die Vereine noch groß genug, aber auch da gibt es ein paar Spieler, die gefühlt sind größer als, vielleicht jetzt nicht Real Madrid, aber alles, was danach kommt, und im Tennis natürlich noch extremer. Ich habe eine ganz doofe Zwischenfrage, weil das natürlich nichts ist, was in die Öffentlichkeit, oder was ich nicht zumindest gelesen hätte. Gab es im Hockey Dopingfälle in den letzten Jahren?
Es gibt tatsächlich 2, die ich erinnere. Beide Male ist es Koks. Und war irgendwie eins übrigens ganz kurzfristig, jetzt in Paris wurde nach dem Ausscheiden aus dem Viertelfinale er lebt hier in Hamburg. Ein Australier, der hier in Hamburg spielt, wurde beim Kauf in Flagranti erwischt dem Viertelfinale aus. Wobei man fairerweise sagen muss, da können wir uns, glaube ich, einig sein, das war nicht im Doping-Sinne gedacht, aber trotzdem dumm.
Vor allem nach dem Aus. Also es war ja dann wirklich
Das war auch eher ein strafrechtliches Thema als ein Doping-Thema. Nee, ansonsten nicht, aber ich muss auch sagen, wir Mannschaftssportler, das gibt, also dass ich habe mit Hajo Seppel mir mal eine Landsendung da zusammen um die Ohren gehauen. Ich will das nicht diskutieren. Fakt ist auf jeden Fall, es ist im Mannschaftssport, wird es hundertprozentig auch geben, will ich gar nicht diskutieren, ganz sicher. Aber es ist natürlich deutlich weniger effektiv. Also ne, du auch im Hockey, im Fußball ist es sehr ähnlich. Du kannst dich natürlich super fit und ausdauernd und schnell regenerierend dopen. Du wirst aber leider Gottes deswegen nicht den geilen Pass spielen oder eine bessere Übersicht haben.
Ja, du kannst nicht dein Maximallevel eigentlich mehr anheben, ne? So in so einem Mannschaftssport. Gefühlt.
Ganz schwer, genau. Du kannst natürlich, wenn du jetzt auf dem Level schon bist und dann durch irgendwie, keine Ahnung, wenn du richtig anfängst, dann kannst du natürlich deine Regenerationsfähigkeit steigern und deine Geschwindigkeit steigern und so. Aber es macht dich im Gesamtkontext nicht zum besseren Sportler. Und man muss fairerweise sagen, das ist ja auch so eins dieser Probleme, weil was auch da wieder zu diesem Tennisbeispiel, was hat das denn jetzt für eine Konsequenz, wenn jetzt die Top 5 wissen, ich kann das, also ich mache das und dann kriege ich eine 3 Monate Sperre. Das ist ja auch wieder null Abschreckung, wie das, was wir mal im Radfahren diskutiert haben, so die letzten 5, 6 Jahre, dass man gesagt hat, ja, die sind halt, die wissen, sie werden Millionäre, wenn sie die Tour de France gewinnen. Und das Risiko, 2 Jahre gesperrt zu werden und danach wieder zu fahren, steht in keinem finanziellen Verhältnis sozusagen, damit, dass man das Risiko sozusagen bereit ist, einzugehen. Und so ist ja hier letztendlich jetzt auch. Also ich unterstelle denen nicht, dass sie alle voll sind bis zum Rand, aber es hat auf jeden Fall ein super schlechtes Bild auf die Sportart geworfen.
Zweifellos. Damit wollen wir es damit beim...
Das ist unser Newsflash, immerhin.
Ja. Sinner, übrigens sehr passender Nachname natürlich dafür, muss man auch schon mal sagen. Ne? Also eigentlich ist ja schon damit schon... Ist ja schon klar.
Case closed
schon,
eigentlich.
Ja. Ja. Wie ist der Nachname? What's your nickname? Oh ja.
Ah, okay, dann ist klar.
Dann passt. Genau, der eigentliche Grund, warum Moritz ja hier ist, ist, weil er eben, genauso wie ich ganz nebenbei, einer der Gründer von Powwow Sports ist. Und deswegen wäre einfach auch mal die Frage, Moritz, einfach aus deinem Munde, beschreib mal so ein bisschen, was Powwow eigentlich ist, was Powwow eigentlich machen will, warum wir an den Start gegangen sind. Das ist aus deinem Munde, glaube ich, immer ein bisschen besser, wenn ich das jetzt machen würde. Und genau, probier mal das so zu erklären, dass jeder versteht.
Okay, ja, du kannst es natürlich genauso, aber also prinzipiell ist es, die ganze Bewegung Power Sports kommt aus der, ja, vielleicht naiven, vielleicht auch einfach so ein bisschen träumerischen, aber sehr, sehr ernst und ehrlich gemeinten Faszination für Sport. Und zwar Sport über die eigene, in meinem Fall Hockey hinaus. Und das ist die Bewegung, gibt es seit 10 Jahren ziemlich genau. Anfänglich habe ich mal irgendwann, bevor wir Power Sports gegründet haben, habe ich mal angefangen, ein Golfturnier für Nicht-Golfer zu veranstalten aus dieser Sportwelt. Immer, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, war es einfach immer 2 oder 3 Tage auf Mallorca zusammen Spaß haben. Und da haben wir halt auch Golf gespielt. Dann habe ich, als wir uns in unserem kleinen heutigen Gründerkreis zusammengetan haben, bis dahin war das eigentlich das, ja. Also es war eigentlich so ein Community-Wochenende-Event mit ganz viel, weil, und das ist so die Heritage nach wie vor, wir haben halt uns gegenseitig, Mats, wir jetzt nicht so häufig, weil der Fußball da immer so ein bisschen noch außen vor ist, weil es dann doch eben wirklich der Profisport ist und ihr natürlich nochmal ganz anders einfach nationale und globale Stars seid, aber so in diesem olympischen Kreis ist wirklich ein super enger so Kreis entstanden in diesen Jahren, ja, also die Leute, die so in mehr oder weniger aus meinem, ich bin 84 geboren, alle, die so, sag mal, zwischen 80 und 90 so in dem Kreis bei den Olympischen Spielen unterwegs waren, da ist echt ein super enger Kontakt entstanden, immer bei diesen Veranstaltungen wie Ball des Sports, ZDF Sportlerwahl des Jahres, Champion des Jahres, waren früher so Reisen von der Sporthilfe, Club der Besten, wo wir uns so einmal im Jahr gesehen haben und man eben vom Turner über den Hockeyspieler bis zum Beachvolleyballer oder wie auch immer, einfach immer viel Zeit miteinander verbracht hat. Und das ist ja das Schöne unter Sportlern. Du hast normalerweise, hast dich noch nie gesehen. Du unterhältst dich 5 Minuten und in 90% der Fällen bist du auf einem Level, hast irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht. Völlig egal, was sozusagen die Herausforderungen des Alltags sind, aber du hast sehr, sehr schnell eine Basis. So, ne? Und das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig ist das, und das ist ja auch mit euch super spannend mal zu besprechen, aber habe ich immer schon proklamiert, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eine unglaubliche Monosportkultur haben. Ihr besprecht es ja auch ganz komplett, anders. Ja. Also wir sind so weit weg wie kein anderes Land der Welt. Ja? Es gibt kein anderes Land mit dem Abstand. Ich habe das mich schon mehrfach challengen lassen, gibt's nicht. Das ist wirklich crazy. Und ich bin dann im zweiten Satz, betone ich immer sofort, dass ich das völlig okay finde und es null darum geht, dem Fußball was wegzunehmen. Aber es ist genügend Platz da, um weitere Sportarten zu etablieren. Nicht auf das Level, so naiv muss man nicht sein. Aber es gibt keinen Grund, warum in Amerika 5 oder 6 Sportarten nebeneinander funktionieren. Warum in allen Commonwealth-Ländern mit Rugby, Cricket und Fußball minimum mal 2, eher 3 auf dem Level funktionieren und so weiter und so weiter. So kannst du sie alle durchgehen. Und ja, und da, das ist sozusagen eigentlich das intrinsische Interesse von mir gewesen, zu sagen, was gibt es für Möglichkeiten, dem Sport eine Plattform zu geben. Weil ich glaube, das große Problem ist, dass es gibt schon Interesse. Das hat so zuletzt das Football-NFL-Beispiel gezeigt, ja, wo einfach auf so einem sehr hohen Level in der Berichterstattung über das Kontinuierliche jeden Sonntag, angefangen damals bei RAN-NFL und dann ging es irgendwann weiter, das bestmögliche Produkt aus der Sportart gezeigt wurde und auf einmal wurde es geschafft, dazu eine Community aufzubauen. Ja. Und wenn du das übersetzt, heißt es im Grunde genommen nur, du musst diese Plattform schaffen. Aber das ist Henne und Ei. Es wird nicht auf einmal ein Fernsehsender kommen und sagen, wir fangen jetzt mal an, jeden Sonntag die Hockey-Highlights alle zu zeigen. Und das wird dann mega geil, logisch. Sondern das muss steter Tropfen hüllt den Stein immer wieder irgendwie eine Präsenz geben. Und da ist Powwow, der Gedanke von Powwow sozusagen entstanden, dass wir gesagt haben, hey, es gibt diverse Sportveranstaltungen, Messen, die jetzt gerade kürzlich war wieder der Spobis in Hamburg. Aber der Kern von diesen Events ist fast immer der Fußball. Auch zu Recht, weil das ist eben das Business. Wenn du ein Festival machst, was Spobis heißt, dann ist das in Deutschland zu 85-90% Fußball. So, und unser Ansatz war zu sagen, okay, dann kümmern wir uns eben nicht um den Spobis-Teil, sondern wir kümmern uns um die Plattform für Sport und für Sportler, weil die Geschichten, und das ist schon ganz wichtig dabei zu erwähnen, die Stories, die hinter diesen Sportarten oder da drin stecken und den Sportlern, die hat natürlich jede Sportart und zwar auch im Extrem. Da gibt es die geilsten Stories aus Sportarten, von denen wir keine Ahnung haben und das noch nie gehört haben. Und diese Stories und diese Geschichten auf die Bühne zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir ja bei Power Sports jetzt zum Start vor allen Dingen ein einmal im Jahr stattfindendes Festival machen, was letztes Jahr in Düsseldorf seine Premiere gefeiert hat. Dieses Jahr, ich glaube am 18.09. ist es, die zweite Ausgabe stattfindet. Das ist ja unser gemeinsamer, ja in dem Fall Jonas, vielleicht etwas emotionaler, naiver Traum, aber das ist auf jeden Fall der Purpose, dem wir gerade nachgehen, und das macht echt viel Spaß, die Stories, die Leute, die man kennenlernt, die Dankbarkeit auch aus der Community, muss man ja sagen, von den Sportlern, die da auf einmal, ob es ein Timo Boll, Weltklasse deutsche Athleten, ja, die aber natürlich in der großen Masse kein Mensch kennt, auch wenn der jetzt vielleicht eine Ausnahme ist, aber das ist ja in sozusagen im schnellen Wrap-up der Traum von unserer Power Sports Gründung.
Ich finde, es passt perfekt, weil wir machen ja genau dasselbe. Also wir mögen ja Fußball, Mats und ich vor allem kommen ja aus dem Fußball, und da gibt es geile Geschichten, aber wir hatten vor, ich weiß nicht, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen haben wir diese Geschichte von diesem Rönnrad, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen.
Ich sag Matthias Nauer, kann das sein?
Sowas in der Art, die reichen wir nach im Zweifel, wo... Das ist ein so faszinierender Sport oder so faszinierende Person auch in dem Moment gewesen, wo wir richtig uns daran begeistern konnten. Einfach nur ein kleiner Teil. Und das ist ja im Endeffekt das, was so ein bisschen schade ist. So dass man, ich meine, in meinem Fall habe ich zum Beispiel davon profitiert, ich habe dritte Liga Fußball gespielt. Wenn man das vergleichen würde mit, weiß ich nicht, Tennis. Dritte Liga Tennis ist Platz 150 der Welt. So.
Ja.
Genau, da tue ich mich schwer davon zu leben, so ungefähr. Also ja, so, das wird dann schon enger. Ich konnte davon ganz entspannt leben sozusagen damals, auch wenn ich jetzt natürlich nicht irgendwie Millionen verdient habe in der dritten Liga. Aber es gibt eben diese Geschichten, die total viel erzählt werden können und das genauso faszinierend ist und eben nicht alles immer nur in Anführungszeichen vom Fußball irgendwie aufgefressen wird. Also das ist ja das, was wir auch machen wollen im Endeffekt bei Power. Genau solche Leute erzählen und solche Geschichten erzählen, solche Personen irgendwie ein bisschen mehr auf die Bildfläche zu bekommen. Deswegen hat es ja so gut gepasst sozusagen, dass wir mit unserem Podcast, mit Alleine ist schwer, wo wir viel über, weiß ich nicht, Randsportarten klingt immer so ein bisschen despektierlich, aber über andere nicht ganz so populäre Sportarten eben reden wollen.
Absolut. Und vor allem, ich finde es richtig gut, dem eine Bühne zu geben. Und ich glaube, das, was du richtig gesagt hast, ist, du musst halt akzeptieren, dass du damit erstmal sozusagen kein Business machst, sondern dass das Liebe zum Sport ist. So, dass du jetzt vielleicht irgendwann in vielen Jahren, wenn du das dann vielen Leuten beigebracht hast und nahegebracht hast, andere Sporte, und dass man damit vielleicht sogar irgendwo, weiß ich nicht, Geld verdienen kann, wenn man das überhaupt möchte. Aber ich glaube, erstmal ist es einfach nur, ist es halt so ein Liebhaberprojekt, ne? Man muss den Leuten die Sportarten und die Personen nach einfach nahe bringen. Wahrscheinlich ohne, dass sie jetzt irgendwo nochmal ein extra Abo abschließen müssen für irgendeinen Fernsehsender, sondern dass man es halt einfach irgendwo zeigen kann.
Absolut, ja, genauso ist. Und nicht nur dann die Sportart im TV, sondern eben auch diese, weil das ist ja heute schon ein großes Thema mit Social Media. Du kannst natürlich jetzt auch ganz anders Reichweiten aufbauen, auch wenn deine Sportart jetzt nicht die größte im TV-Sportart ist, und da auch wieder Plattformen zu schaffen, dass potenziellen Sponsoren einmal sehen, auch so eine Geschichte hören und so weiter. Das gehört auch alles in den Mix dazu. Und du, ich meine, Randsport denkt man immer so ein bisschen despektierlich, aber ich weiß noch, dass vor 5 Jahren, ich glaube, es ist immer noch bestimmt so, bei der Bild-Zeitung gibt es Sport und dann Bundsport. Und Sport ist Fußball und alles andere ist Bundsport.
Jetzt gibt es Sport und Fußball, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass es so aufgeteilt ist, ja.
Also von daher, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Das ist total spannend. Ich finde es ja auch echt, das ist ja auch super dankbar, auch für unsere Bewegung, dass es eben auch Fußballer gibt, die Bock haben, sich so ein bisschen darüber hinaus Gedanken zu machen und interessiert sind und das auch öffentlich zeigen, weil das natürlich allen anderen Sportarten unglaublich hilft. Ne? Also das ist das Beste und Authentischste, was passieren kann, wenn die Power und die Reichweite da sozusagen auch so ein bisschen geteilt wird. Ich weiß noch, dass das Größte für uns war, als Dirk damals, Nowitzki damals 2008 bei unserem Viertelfinale bei den Olympischen Spielen in Peking auf der Tribüne saß. Da haben die Leute bei uns bei der Nationalhymne, haben sie sich so gegenseitig gekniffen, so guck mal, was da gerade los ist. Das ist schon natürlich immer richtig cool.
Warum ist es eigentlich so, dass in Deutschland sich das so entwickelt hat? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht, dass irgendwie der Fußball so omnipräsent wurde?
Ich habe keine Erklärung, muss ich ehrlich sagen. Also die größte Erklärung, warum Fußball klar die Nummer 1 sozusagen ist, ist diese leichte Art, es zu spielen. Wisst ihr, was ich meine? Du brauchst nicht mal einen Ball. Du hast von mir aus zusammen, du hast irgendwas, was ein Ball ähnlich ist, eine Dose oder so, du kickst es auf dem Schulhof und so. Deswegen ist es, glaube ich, so dominant, aber ich verstehe auch nicht, warum die anderen Sportarten also nicht irgendwie so präsent sind. Also zum Beispiel Tennis hätte ja auch alles dafür, was man braucht. Es hat über 30 Jahre immer wieder spannende deutsche Spieler gegeben und Spielerinnen. Klar, die ganz großen Erfolge irgendwie jetzt, du hast jetzt Alex Zverev, der natürlich ein Weltklasse-Spieler ist, aber den Grand Slam eben noch nicht geholt hat. Aber auch die gab es zwischendurch. Ich meine, was hat Angelique Kerber, hat Australian Open gewonnen?
Wimbledon.
Wer hat French Open gewonnen? Hat jemand die French Open gewonnen?
Na, Steffi. Steffi.
Ich meine, aber von der aktuellen Generation oder von der Nachfolgegeneration. Hat Sabine Lisicki nicht auch einen Grand Slam gewonnen? Oder hat sie keinen Grand Slam geholt? So, aber auch
im Finale
vielleicht. Ah, okay, aber du hast diese Halbfinals, die Finals, aber es sind wahrscheinlich immer nur zu kurz erzählte Geschichten. Ne? Ist dann immer, danach geht es noch 3-4 Tage weiter, da wird noch der Kosmos Angelique Kerber erklärt, dann wird noch irgendwie eine Geschichte 3 Tage danach gemacht und dann geht halt die Aufmerksamkeit da direkt schon immer weg. Aber ich verstehe es auch nicht. Ich habe keine Erklärung, weil ja auch die Persönlichkeiten eigentlich dafür da sind.
Also ich glaube, ich habe da natürlich auch viel drüber nachgedacht. Ich glaube, man muss weiter zurück, weil es gibt grundsätzlich für, was ist eine Nationalsportart in einem Land? Ja? Also warum ist in Indien, in einem Land mit 2 Milliarden Einwohnern, warum ist da die wahrscheinlich komplizierteste Sportart der Welt der Nationalsport, den jeden macht? Ja? Also Cricket, was selbst die eingefleischtesten Sportfans nach mehrfachem Gucken sich schwer tun zu begreifen. Und das ist ja bei Weitem nicht so, dass du da zum Beispiel auch nur einen Ball brauchst, ne? Also, sondern dass du brauchst eine Guter Gruppe, Punkt. Du haust irgendwie einen Ball weg. Also es gibt da schon so Dynamiken, warum sind Sachen Nationalsportarten in Ländern? Und die Begründung ist, meiner Meinung nach, hat die immer historische Gründe. Also wenn du mal nimmst, Deutschland kommt aus dem Zweiten Weltkrieg, ist mitten im Kalten Krieg und 1954 ist das erste Mal, dass dieses Land sich wieder auch nur im Ansatz fühlt, als wären wir in der Welt, hätten wir irgendwas zu melden. Ja?
Ja.
Die Leute haben Tränen geweint, man hat das im Radio gehört, ich kenne jetzt das nur aus dem Film logischerweise, das Wunder von Bern, aber diese Dynamik in dieser Zeit, was daraus entstanden ist und wie das Land so ein bisschen aufgepäppelt hat in dem Zeitraum. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor dafür war, dass Fußball diesen Nationalstatus eingenommen hat. Die Weltmeister waren die Superhelden auf der Welt, nachdem wir nun 20, 30 Jahre nichts Positives zu vermelden hatten hier im Land. Und wenn man mal so ein bisschen in die Zahlen reinguckt, dann sieht man auch, dass das ja sogar bis, das wisst ihr wahrscheinlich besser, aber ich weiß zumindest so 70er, selbst 80er Jahre noch, waren es ja, sprechen wir ja bei den Verdienstmöglichkeiten noch nicht über irgendwie Millionen und Abermillionen. Das waren ja die Verträge,
das kam frühestens in den 90ern, dass du so.
Genau,
das kam dann im Privatfernsehen wahrscheinlich. Also,
ja. Wahrscheinlich so irgendwie nachher, genau, dann kam Bosman-Urteil und dann waren so irgendwie die, keine Ahnung, gefühlt sind die ersten finanziellen Stars erst so WM 94er Zeit, so aus dem, was war es so, Roberto Baggio und Romario Zeitalter, so, ne? Gefühlt waren das erst so, weil alle, die man von vorher kennt, sind jetzt ja nicht die, das sind nicht die Gehaltschecks-Millionäre gewesen, so. Und da, aber da hat sich das so, ich glaube, dass das vor allen Dingen in Deutschland aus diesem 54er und dann natürlich wiederholt 74, das ist nur in Anführungsstrichen 20, also 5 WMs später, ich glaube, dass sich da diese deutsche Legacy, wir sind wer und dieses Stolzsein aufs Land so ein bisschen wieder, ich glaube, dass das der Ursprung ist.
Ist ein guter Punkt. Ist ein sehr guter Punkt, finde ich. Sehr nachvollziehbar. Und schau mal, vielleicht dann, wenn wir was Positives sehen wollen, vielleicht gibt es in 10 Jahren mal wieder die Chance für eine Sportart, da reinzustoßen, wenn das auf manche Dinge so weitergeht.
Hui! Ja,
Entschuldigung. Das ist ein bisschen zu zynisch, aber okay.
Ja.
Ja, sind bei Ausstrahlung auch nur 4 Tage.
Bis toi, toi, toi.
Ja. Vielleicht sehen wir da das Positive dran.
Nee.
Aber geiles Projekt.
Genau, es hat ja auch letztes Jahr perfekt geklappt gepasst mit der ganzen Olympiadiskussion. Also, das ist ja dann irgendwie, weiß ich nicht, Deutschland so schlecht im Medaillenspiegel wie seit langen Zeiten nicht mehr, hinter den Niederlanden, ich weiß es nicht, welches Land noch so verhältnismäßig klein war, was da so.
Nenn's und es war vorne.
genau, wo ja dann die Diskussion auch groß war und Moritz und ich haben da auch ein bisschen drüber geredet. Es gab ja trotzdem viel Weltklasse. Also so viel Platz 4 bis 8, das dann so ein bisschen hinten rüberfällt. So ist es, weiß ich nicht, ist es die Wahrnehmung, die dann falsch ist? Ist es wirklich Olympia sozusagen, das Olympia-Ergebnis, was darauf auszieht oder was sozusagen dann die öffentliche Wahrnehmung so prägt? Oder ist es tatsächlich so, dass wir das Gefühl haben oder ihr das Gefühl habt, dass es Deutschland einfach sportlich so ein Ticken hinterherhinkt? Und man kann es ja im Fußball eigentlich sogar auch den Kreis ziehen. Die Nationalmannschaft ist jetzt nicht schlecht gewesen, aber die letzten, ich weiß nicht, 5 Turniere, im Endeffekt seit der WM 2014,
ja also der richtig erfolgreich. 16 war noch richtig gut mit Halbfinale.
Stimmt.
Ja. Wo wir auch das Turnier gewonnen hätten, wenn alle hätten spielen dürfen im Halbfinale.
Hast du nicht gespielt, oder?
Anderes Thema, ich war gesperrt. Aber nicht nur ich, muss man sagen. Auch Mario und Sammy, also Kedira und Gomez und Jerome musste raus, verletzungsbedingt in der ersten Halbzeit. Also, aber okay. Ja, der Gag war schon auf mich bezogen. Machen wir uns nichts vor. aber du hast völlig recht. Ja, danach, es stimmt schon, es ist ein bisschen ein Punkt. Deswegen, aber umso schöner eben, dass es jetzt ist so, dass jetzt ihr das macht. Ich bin jetzt auf eine Art zumindest, ich hänge mal mit dran, erstmal so ein bisschen und wir das jetzt hier verfolgen. Und auf jeden Fall, ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig und wahrscheinlich auch jeder, der das hört, irgendwie mag ja diese Sportarten. Oder hat ein gewisses Sportinteresse. Ich weiß jetzt nicht, ob es viele andere Gründe gibt, oder was quasi die Motivation ist, uns hier einzuschalten immer. Aber deswegen, erstmal gut näher gebracht. Oder gibt es noch was ihr, ich bin ja auch neu, so ich kenne ja ein bisschen was vom Jonas, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel gehört. Gibt es noch was unbedingt erwähnt werden müsste gegenüber jedem, der das jetzt noch nicht kennt, von euch beiden?
Also ich würde sagen, grundsätzlich nicht, wenn der Gedanke verstanden ist, dass wir mit Power Sports wirklich eine Plattform schaffen wollen, wo wir geile Athleten-Stories erzählen, die sonst einfach unterm Radar bleiben, die nicht nur eine Relevanz haben, weil sie einfach irgendwie entertaining sind und weil meistens die Leute mega nice sind und man mit denen irgendwie super nahbar da in Austausch kommen kann, aber auch, weil da häufig das Feedback jetzt war von Firmen, wo wir schon gemerkt haben, da entsteht was danach, da wird mal jemand zum Vortrag für die Unternehmung eingeladen oder kann da sogar ein Trainee machen oder was auch immer relevant sein. Also wenn das so verstanden ist, dann ist das alles fein. Das Einzige, was ich wirklich in dem Kontext super spannend nochmal finde zu betonen, ist die Tatsache, dass das sehr, sehr davon lebt, dass die Sportler untereinander auch dieses Netzwerk, Lust haben, dieses Netzwerk zu pflegen, also Lust haben, da dabei zu sein, sich gegenseitig auszutauschen. Auch wir hatten letztes Jahr so ein paar Cross-Sport-Talks auf der Bühne. Es war wirklich unglaublich spannend und hat so viel Spaß gemacht, weil aus den eben genannten Gründen, weil das eben meistens super vergleichbare Ansichten sind und dann kann man trotzdem mal in die Diskussion gehen. Bei manchen Themen sieht man ein paar Sachen anders. Auch einen paralympischen Athlet hatten wir mit auf der Bühne, mit dem wir dann darüber der uns dann seine Story erzählt hat, wie sie sich gegenseitig immer die Prothesen klauen vorm Wettkampf, um sich gegenseitig nervös zu machen und so. Ja, was einfach herrlich ist, aus seinem Mund das zu hören, weil du kannst dich natürlich totlachen und da darfst du es dann mal, weil er es erzählt. Nein, aber es sind einfach geile Stories und das so will ich das eigentlich gerne verstanden haben, so wollen wir das, glaube ich, gerne verstanden haben, dass die Leute zu Bauer Sports kommen, um ein bisschen was über die Sportwelt zu erfahren, was man sonst vielleicht nicht unbedingt auf Seite 1 irgendwo lesen kann.
Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Genau, also wir wollen ja einfach die Leute miteinander verknüpfen, das kontinuierlich auf die Bühne setzen. Deswegen passt es ja auch mit unserem Podcast so wunderbar. Und um diese Diskussion nochmal kurz zu Olympia zu holen, Moritz, wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet, so Mats, interessiert mich auch mal deine Meinung dazu. So diese große Diskussion, die es momentan gibt mit den Olympischen Spielen und einem deutschen Ausrichtungsort oder ein Ort in Deutschland, eine Stadt in Deutschland, eine Region, was auch immer. Ja, ist das die Lösung des großen Problems oder?
Also ich glaube schon, dass da nochmal ein größerer Fokus drauf kommt. Also ich glaube, dass zwangsläufig oder wahrscheinlich Sponsoren viel mehr Gelder in deutsche Sportler stecken würden, das noch mehr fördern und finanzieren würden, eben in der Hoffnung, dann bei Olympischen Spielen im eigenen Land vielleicht jemanden zu haben, der eben dann eine Goldmedaille holt und da natürlich auch einen riesen Werbeeffekt hätte. Also ich glaube, also ich würde Olympia im eigenen Land eh unglaublich geil finden. Also so, da siehst du mich dann auch. 17 Tage am Stück. Da wird auch nicht diskutiert. 17 Tage sind es, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall einen Effekt hätte. Also definitiv, weil einfach das Ding ist, fürs Geld brauchst du die Aufmerksamkeit. So, dafür zahlen die Sponsoren Geld. Und vielleicht würde auch dann die, wie heißt das nochmal, die Sporthilfe? Vielleicht so, würde da natürlich auch nochmal mehr Geld reinkommen, weil vielleicht auch der Staat noch mehr Interesse daran hätte. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt sehr naiv gedacht von mir. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, wer auch immer da dann was zu sagen hat, was da entschieden wird. Deswegen wird es aber zu 100% auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bringen, sprich mehr Geld, bessere Möglichkeiten zumindest zu trainieren und wahrscheinlich auch dadurch mehr Bekanntheit für Sportarten, hoffentlich größere Erfolge bei Olympia und vielleicht auch eine Nachhaltigkeit. Ich meine, stell dir vor, du wirst Olympiasieger im eigenen Land, damit bist du, wenn es jetzt nicht gerade die größte Nischensportart ist, sondern eine, die schon ein bisschen sozusagen noch auch einen Alltag hat, den man gucken kann, damit bist du dann erstmal riesengroß. Mindestens für Monate, wahrscheinlich für Jahre, sage ich. Das ist, also ich habe noch nie ein zustimmendes Schweigen gehabt.
Ich habe auf dem Mund mehr oder weniger.
Habe ich jetzt viel Mist geredet oder ist es einfach das so krank überzeugend?
Nein, der Jonas, du kennst ja, ich habe deswegen schweigend genickt, weil ich dachte, du wolltest das sozusagen moderieren. Wir haben ja da im Sommer oder schon häufiger drüber gesprochen auch und da Mats Punkt einfach hundertprozentig zu stützen. Es gibt sogar diese Statistik, wir haben das mal durch ChatGPT laufen lassen, den Impact von Heim-Olympischen Spielen auf den Medaillenspiegel, ja. Einfach mal so eingegeben und ChatGPT gefragt. Und es ist echt spannend, weil es ist, und die Erklärung hast du gerade geliefert, aber das ist nochmal die, in Zahlen sozusagen, der Beweis. Jedes Land der letzten 20 Austragungsorte hat sich im Medaillenspiegel von 3 Spiele vor den Spielen, vor den eigenen Heimspielen, bis hin zu einmal nach den Heimspielen, um dramatische Anzahl an Plätzen im Medaillenspiegel verbessert. Also selbst Brasilien ist der größte Case von 52 in die Top 10. Also die 2016er Spiele. Ja. Dann selbst Südkorea hoch, Griechenland von irgendwie Mitte 30 auf Platz 11, 12, sowas in den Ballpark. Dann die eh schon oben waren, wie Großbritannien, aber Top 3 etabliert von davor so 5, 6, 7. Und wie du eben gesagt hast, ist ja völlig logisch. Es wird nicht nur in die Sportler investiert, in die Sporthilfe investiert, es wird auch in die Infrastruktur im Land investiert. Unglaublich in Sportstätten. Ja. Also das wird alles aufgebaut. In die Jugendförderung, klar. Weil wenn du Olympische Spiele in Deutschland 2040 besprichst, dann brauchst du uns hier heute nicht fördern. Dann musst du natürlich...
Wow.
Ärger dich schon.
Okay.
Ja, genau.
Das ist kurz gerechnet. 53.
Okay, hat recht. Bleib mir nur eine Sportart, wo du mit 53 noch teilnehmen wollen
würdest. Skeet.
Reiten.
Was ist Skeet nochmal? Skeet ist Schießen, oder? Mhm. Okay.
Also Fakt ist auf jeden Fall, es gibt wenige Sportarten und ihr werdet mich natürlich eines Besseren belehren, aber ansonsten 2040 musst du nicht viel in unsere Generation investieren, sondern du musst natürlich da unten anfangen. Und das würde halt alles in einem extremen Maße passieren, weil natürlich diese Gelder dann zur Verfügung gestellt werden würden. Und deswegen bin ich schon der festen Überzeugung, dass Olympische Spiele auf den Medaillenspiegel ein enormes Ausmaß haben würden, aber auch insgesamt ist das meiner Meinung nach sogar die einzige Möglichkeit, irgendwas an diesem Monosportgedanken jemals zu ändern. Weil wir können uns stundenlang sagen, wie cool das wäre. Und wir werden eine Menge versuchen, dafür zu tun mit Powwow. Aber richtig den Stein ins Rollen bringen können nur Olympische Spiele im eigenen Land. Das ist völlig klar, weil diese ganzen finanziellen Möglichkeiten, die damit einhergehen, werden nie im Leben ansonsten auch nur im Ansatz bereitgestellt. Und ja, allein deswegen hoffe ich schon, dass es vielleicht diese Bewegung doch nochmal gibt zu meinen Lebzeiten.
Wie findet die Diskussion darüber, das habe ich jetzt letztens gelesen, dass es zum Beispiel ja die letzten Versuche wurden oft regional sozusagen verhindert. Über Volksabstimmungen, über, weiß ich nicht, es gibt immer die berühmten Bauern in Garmisch-Partenkirchen, die sich dann gegen irgendwas geärgert haben. Darüber will ich gar nicht reden, sondern die Tatsache, dass es Leute gibt, die sagen, es ist total kurz gedacht, nur regional zu befragen, dass man jetzt sagt, okay, man fragt die Bauern in Garmisch-Partenkirchen oder wer auch immer es war, sondern man müsste eigentlich alle mit einbeziehen, alle Leute, die in Deutschland leben, weil Olympische Spiele im eigenen Land eben eine so große Bedeutung haben, sozial und gesellschaftlich, dass man eigentlich alle befragen sollte. Und ich fand es zwar ein guter Punkt, man darf natürlich die Leute, die regional davon betroffen sind, überhaupt nicht außen vor lassen, aber fand ich zumindest ein bisschen weiter gedacht, eben zu sagen, okay, das ist eben hat, weiß ich nicht, nicht nur 30 regionale Leute, die da betroffen sind, sondern einfach alle in Deutschland. Es ist ein neuer Ansatz, es ist ein anderer Ansatz, das was, worüber man das sozusagen in Anführungszeichen lösen könnte. Nicht, dass dadurch automatisch Spiele freigegeben werden im eigenen Land oder irgendwie die Orte besser sind, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher.
Ganz klar, würde ich sagen. Ich finde, ich Volksentscheide lösen bei mir eh sehr gemischte Gefühle aus. Per se ist es ja irgendwie ein guter Gedanke. Man muss aber auch sagen, dass manche Dinge einfach, wie soll man das sagen? Zum Beispiel, sagen wir so, ein Trainer von einer Fußballmannschaft, weißt du? So, der trifft alleine die Entscheidung, weil er vielleicht auch manche Dinge besser weiß, als wenn du jetzt die Mannschaft abstimmen lassen würdest. Und auch vielleicht andere verschiedene Interessen in der Mannschaft sind. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. Nicht jeder in der Mannschaft denkt dann an die Mannschaft, sondern manche in der Mannschaft denken dann eher an ihre eigene Rolle und was weiß ich. So.
Sehr schön kreiertes Bild. Ja. Ich würde es noch klarer machen. Ich meine, dafür wählen wir ja. Und ich werde ja auch nicht gefragt, ich werde zumindest nicht offiziell gefragt, ob wir irgendwelche Panzer in die Ukraine schicken sollen oder nicht. Also ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht das Thema aufmachen, aber du weißt, was ich meine. Es geht ja in genau die gleiche Richtung. Und ich bin auch immer wieder überrascht, aber es scheint so zu sein, dass es sein muss. Aber ich bin immer wieder überrascht, dass es bei dem Thema da auf einmal gefragt werden muss. Und tatsächlich glaube ich, Jonas, dass das auch diesmal gemacht wird. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wird dieses Mal nicht nur lokal gefragt, aber ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ansonsten bin ich total bei dir, Mats. Also wie gesagt, ich finde, dafür wählen wir eigentlich, um solche Entscheidungen von großem Ausmaß von den Leuten entscheiden zu lassen, die sich damit von morgens bis abends beschäftigen.
Genau, also natürlich, wir wollen jetzt nicht zu sehr reingehen, aber es sind natürlich auch demokratische Mittel, um so eine Demokratie am Laufen zu halten. Also per se ist ja nichts akut Schlechtes daran, Volksentscheide zu haben. Ich glaube, es geht eher darum, dass man die richtigen Themen damit sozusagen irgendwie abhandeln kann. Ich glaube, darum ging es ja. Ich liebe Fußballanalogien immer, Mats, von daher hast du da...
Ich sag euch echt, die hat sich gut angefühlt. Ich war vor allem froh, dass ich konnte so ein paar Dinge umkurven, die ich nicht direkt sagen wollte. Deswegen. Ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen.
Ist rübergekommen.
Aber wir sind hier alle, nur mal um das festzustellen, wir sprechen jetzt einfach mal für Luki, wir sind für Olympische Spiele in Deutschland. Ja, klar. Einfach mal wieder bei so schnell es geht. Also ich will es unbedingt miterleben nochmal. Fände ich krank geil.
Na. Let's go. Wir hatten vor kurzem mal Hockey als Thema bei uns im Podcast. Moritz, ich weiß, du wirst es gehört haben und wirst es mitverfolgt haben. Klar. Aber Mats hatte einen ganz, ganz guten Take zum Hockey. Also sozusagen, warum Hockey sich nicht so, weil wir mögen alle, sozusagen unsere Meinung war, Hockey, wir mögen Hockey, wir schauen aber nie Hockey, weil es halt irgendwie nicht vorkommt. Und wenn man es irgendwie früher in der Schule mal gespielt hat, ehrlicherweise war das der einzige Berührungspunkt damit. Und Mats hat dann, ich weiß nicht, willst du es nochmal sagen, mit den Strafwerken, ich krieg's nicht mehr ganz
zusammen. Ich habe ja gesagt, also mich hat es irgendwann so ein bisschen abgeschreckt, glaube ich, so, ich weiß nicht mehr, wie ich es genau gesagt habe, dass gefühlt Strafecken so, ich übertreibe jetzt, 80-90% aller Tore sind und dass irgendwann auch so im Schusskreis nicht mehr versucht wird, ein Tor zu erzielen, sondern einen Fuß zu treffen. Und dass das, glaube ich, für Nicht-Spieler und irgendwie so oder Leute, die nicht schon Fans sind, irgendwo abschreckend wirkt. Und da würde mich interessieren, wie du das siehst. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, habe ich natürlich schon zugemacht hier. Will ich einfach nur, wie sieht man das als Spieler selbst? Also hättest du gerne, oder jetzt in dem Fall als dann eben nicht mehr Spieler, aber ja, du warst ja definitiv auf dem allerhöchsten Niveau unterwegs. Wie sieht man das selbst? Hätte man es gerne anders? Wie sehen es viele Spieler? Ist das ein Thema oder ist das jetzt einfach so in der Sportart und es lässt sich auch erstmal nicht ändern oder wird es intern gar nicht als Problem gesehen?
Ja, ich finde es ehrlicherweise einen ziemlich guten Punkt, weil ich glaube, dass tatsächlich, dass da so eine Sportblindheit bei uns ist. Das ist halt das Spiel, ja, und das gehört dazu und deswegen versuchst du natürlich auch in die Richtung zu optimieren und wie du richtig sagst, versuchst teilweise Taktikbesprechungen gehen darum, in gewissen Kreiszonen wirklich auf die Strafecke zu gehen, anstatt Richtung Tor zu ziehen, weil die Strafecke eben, ja, so ganz viel ist nicht, aber so ja. 30-40% der Tore ausmacht, also schon eine erhebliche Anzahl. Und vor allen Dingen aber auch die Strafecke an sich eben eine, jetzt nicht wie ein Elfmeter, aber auch 20-30% der Strafecken gehen rein. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, das Tor zu machen, ist sehr groß im Vergleich zu, du bist irgendwo in einem Nullwinkel im Strafraum, also im Schusskreis. Von da ein Tor zu machen, ist sehr unwahrscheinlich. Also ist die Chance groß, wenn du dir eine Strafecke ziehst. Insofern.
Bisschen Moneyball einfach halt auch. So.
Ja, genau. Ja. Es ist ein bisschen, was macht jetzt in der Situation Sinn? Was ist strategisch schlauer? Vor allen Dingen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Spiel ja relativ schnell ist. Insgesamt, also wir spielen ja 60 Minuten und haben so die Kilometerlaufzahl, obwohl wir ja Interchanging haben, liegt so zwischen 9 und 11 Kilometer pro Person. Also es wird ziemlich, du hast natürlich immer
60,
diese Pausen.
Nettospielzeit ist 60, ne?
Genau, also wir haben Nettospielzeit ungefähr 52.
Ah, okay, aber nicht viel weniger, ja.
Genau, fast gar nicht, fast gar nichts geht da weg, weil wir ja, bei uns wird der Ball im Aus nicht angehalten, aber du hast nie aus, weil der Ball wird vom Ballkind auf die Linie gelegt und es geht sofort weiter und ja auch mit diesem Self-Pass. Deswegen haben wir im Grunde genommen eigentlich nur bei den Strafecken, da wird die Zeit angehalten. Und ansonsten bei Tor aus oder ähnlichem, da läuft die Zeit halt weiter und da gibt es dann mal ein paar Sekunden zum Durchschnaufen. Aber ansonsten ist es relativ brutto gleich netto und das heißt, es ist also hoch, also im Vergleich sehr intensiv. Du hast eigentlich, wenn du auf dem Platz bist, kaum Regeneration. Dafür ist es ja wie beim Eishockey, du kannst ja immer rein und raus. Und allein deswegen ist es eben so, dass du, wenn du in diesem Strafraum vorne bist, also in dem Schusskreis, dass du eben schon die zur Kontervermeidung auch zusiehst, dass du jetzt nicht zu sehr gegebenenfalls auf Risikopass spielst, der dann vielleicht in einen Konter mündet. Aber um konkret deine Frage, ich finde das einen sehr guten Punkt und ich glaube schon, dass das stimmt, dass das einer der Gründe ist, warum das in der globalen, also dem Sportfan an sich an einer gewissen Stelle zu, ja, strategisch oder auch zu abstrakt ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, das ist zwar sehr disruptiv und ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dass das Abschaffen der Strafecke eine sehr crazy Entscheidung im Hockeysport wäre, die ich aber, wo ich sogar mitgehen würde. Ich glaube sogar, dass das nicht zwingend negativ wäre. Das einzige Problem, was man bei uns hat, ist, wie geht man dann mit dem Vergehen im Strafraum um? Weil das ist ein bisschen anders als, das müsste man dann einmal durchdenken, was dann stattdessen passiert. Aber inhaltlich gebe ich dir hundertprozentig recht bei der These. Ich glaube, dass das, ich habe ehrlicherweise noch nie so drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist wirklich einer der Punkte, die die Sportart, wenn man sie mag, fantastisch machen, weil das ist eines der geilsten Set-Pieces, ja, alle Aufregung da im Stadion. Ich habe ja ein paar Saisons in Indien gespielt, immer bei Ecken, weil in Indien immer auch die besten Eckenschützen herkommen. Da haben sie dann immer so ein Heartbeat angemacht, weißt du? Und dann klingt der so 30 Sekunden runter und 20.000, also da kommen ja auch ein paar Leute bei uns und dann volles Stadion und dann stehst du da als Eckenschütze und der Heartbeat geht so. Also es ist schon, wenn du die Sportart magst, ist es schon geil, aber ja, Branchenblindheit, ich glaube auch, das könnte spannend sein.
Und ist es dann auch so, dass du es als realistisch einschätzt, dass das passieren könnte? Also weil wir auch darüber geredet haben, wie im Vergleich zum Fußball, wie offen aber Hockey als Sport ist gegenüber Regeländerungen. Also im Fußball ist ja, keine Ahnung, selbst die Einführung von einer Torlinientechnik oder was auch immer, ist dann immer so, oh, wir brechen hier mit irgendwelchen Traditionen und alle haben so unglaubliche Angst davor. Hockey ist ja das Gegenteil. So aus unserer Warte, aus der Fußballerwarte, da werden die ganze Zeit Regeln geändert und die ganze Zeit
weißt du,
Regeln angepasst.
Weißt du, was aber witzig ist? Es gibt ein paar Regeln im Fußball, die ja einfach so, die wurden dann geändert oder ein paar Sachen und dann waren die auch einfach da und es war okay. Es ist sehr unterschiedlich.
Genau.
Wenn du überlegst, dass einfach mit Rückpass gespielt wurde bis, weiß ich nicht, 91 oder wann auch immer. Ich weiß gar nicht, wann es zurückgenommen wurde.
Absurd ist das ja eigentlich im Fußball, dass es einen Einwurf gibt mit der Hand.
Jetzt gibt es einfach fünf Wechsel.
Das stimmt.
Ich habe gestern drüber nachgedacht. So, wenn man auf der Bank sitzt, denkt man mal öfter über sowas nach. Und dann saß ich dann und gedacht, wurde einfach einmal eingeführt, ist okay gewesen.
Covid, ne? Das war doch Covid irgendwie.
Ja, COVID, aber eigentlich, also wenn wir ehrlich sind, gibt es eigentlich keinen Grund mehr dafür, aber irgendwie ist so beibehalten worden, ist auch okay. Also ist völlig fein. Aber haben wir gedacht, es passiert. Also es gibt ja schon die Möglichkeit, so Regeln zu ändern. Aber ja.
Genau, aber die sind einfach wesentlich restriktiver. Also
und manchmal wird auch jahrelang darüber diskutiert, ja.
Einfach genau.
Nein, aber das ist so, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass der Fußball halt in dem Sinne kein Need hat, was zu ändern. Im Gegenteil, die haben Angst an ihrem Start. Ja, nein, warte, ich meine vom Aufmerksamkeitsstatus.
Achso, ja, also, ja.
Kein Need, weil die ganze Welt zuguckt und sie haben, glaube ich, eher Angst, dass mit einer Änderung gegebenenfalls daran sich was ändern könnte, was ich nicht glaube. Aber inhaltlich vom Spiel bin ich total bei dir. Da gäbe es ein paar Sachen, die man, glaube ich, supergeil verändern könnte. Und beim Hockey ist es genau andersrum. Die machen sich die ganze Zeit Gedanken, so in die Richtung von Mats gerade, wie kann man das Spiel so machen, dass es eben eine global noch attraktiver ist und nicht nur, ich habe neulich gesehen, Hockey ist die fünftgrößte Sportart der Welt oder so, liegt aber natürlich daran, dass 2 Milliarden der Spieler allein aus Pakistan und Indien kommen. Okay, aber ansonsten, nein, aber da macht man sich immer Gedanken und es gab ein paar richtig geile Änderungen, also der Self-Pass ist wirklich
geile, das geile Beste, Regel. Stelle ich mir im Fußball auch saugeil vor.
So geil. So, das wäre für den Fußball, wenn es die Idee nur gäbe, dass du dieses, da ist ein, du hast
kannst du so reinrollen und läufst los.
Genau, kannst irgendwie.
Ja, oder nimmst vorlegen. Einfach den Fuß, weil es Fußball ist. Das habe ich ja noch nie verstanden, warum es ein Einwurf mit der Hand ist. Das ist für mich einfach der größte Quatsch überhaupt.
Ja, von außen finde ich schon okay, sonst flankst du halt von überall hin da rein. Sonst
ja, sagst du zwischen
Einwurf und Ecke keinen Unterschied mehr.
Nach vorne schießen oder keine Ahnung was. In der Gegnerschaft.
Dann wird ein Lot gefällt, ob der Pass jetzt 90 Grad von der Seite. Hör auf, bitte. Das ist jetzt schon zum. Da können wir dann.
Wo machen wir das? Jonas, lass das bitte.
Ob der Typ, der jetzt in den 16er, in den 5er wirft oder mit der. Also, weil die können ja alle inzwischen noch so weit einwerfen, macht ja auch keinen Unterschied mehr.
Also, das ist schon mal, das ist eine ganz andere Flugkurve, Jonas. Das ganz ist anders. Nur, wer ewig nicht mehr spielt. Das ist wirklich.
Stimmt.
Wirklich.
Es heißt ja auch American Football und hat gar nichts mit Füßen zu tun eigentlich. Also von daher.
Das ist ja noch eine ganz andere Spezies. Da kann man ja
gibt ja auch das. Übrigens, nein, aber ist ein guter Vorschlag. Ja.
Nee, was ich sagen wollte, wegen American Football, Mats, du hast deine Pflicht nicht erfüllt.
Ja, du hast recht, als ob ich es nicht wüsste, aber ich wollte halt auf Lucky warten, damit wir das hier zu dritt machen, aber ich habe schon leider festgestellt, dass du der Einzige, du bist der Einzige, du hast zwei richtige Predictions bisher, ja, und ich Lucky hat eine und ich habe keine, ich weiß, ja, super, freu dich, Februar. Da jubelt einer, dass er nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer ist.
So gehen wir mit Lob um hier, Moritz.
Ich hätte es gerne von mir aus gemacht, nächste Folge mit Lucky wieder zusammen, weil der im Tippspiel dabei ist.
Das stimmt.
Aber klar, du willst die eine kurze Führung, die du hast, lieber mitnehmen, bevor, weiß ich nicht. Findet irgendeine Entscheidung statt in den nächsten zwei Wochen? Ich glaube nicht. Deswegen, du bleibst auf Platz 1 bis dahin. Jonas, du bist toll. Und du hast sehr viel Ahnung von Sport, selbst bei Sportarten, von denen du keine Ahnung hast. Einfach Intuition.
Das sind meistens die Tippspiele
gewesen. Ja, wirklich, ne? Ja, das darfst du wirklich keinem erzählen, was man da teilweise tippt. Ich hätte noch eine Frage, wenn wir schon bei dem Thema sind. Und zwar, gibt es für dich, für Hockey, gibt es so eine Regel, die du schon immer mal gerne drin gehabt hättest, die deiner Meinung nach geändert werden müsste?
Beim Hockey jetzt?
Sowohl eine abgeschafft, vielleicht einfach nur ohne, also ersatzlos gestrichen, weil sie Mist ist, oder eine, die du zusätzlich gerne hättest oder eine, die du verändert gerne hättest?
Ja, ich glaube, wenn ich irgendwas ändern wollen würde, dann ist es wahrscheinlich, also es gibt so eine, der Hockey hat ein Riesenproblem, dass ganz viele der Entscheidungen 50-50 Entscheidungen sind.
Ja, das ist Mannschaftsballsportarten, wirst du das nicht los, ne?
Wahrscheinlich nicht, genau. Und also so die Anzahl an Momenten, wo beim Hockey beide Mannschaften die Hand heben, ist wirklich unglaublich.
Es ist wie beim Fechten, dass beide gleichzeitig jubeln.
Es ist wirklich vergleichbar wie beim Fechten. Es ist 8 von 10 Mal, würde ich sagen, wollen beide Mannschaften Pfiff haben. Und es gibt so eine Regel, die heißt Shielding, also Schlägerstellen, es gibt einen Unterschied, ob ich den Ball mit dem Schläger führe oder ob ich den Schläger zwischen den Ball und meinen von vorne kommenden Gegenspieler setze. Mhm. Ja? Und dieses sogenannte Shielding ist, wenn man sich gut mit Hockey auskennt, kann man das unterscheiden, weil dann weißt du, schiebt der wirklich gerade wie so ein Schneeschieber vor sich her, um den Gegner daran zu hindern, den Ball zu kommen, oder war das eine Technik, dass er den Ball versucht hat, zur Seite zu ziehen. Ne? Aber außer den, ich sag mal, 100 besten Hockeyspielern der Welt kann das kein Mensch, auch nur im Ansatz, inklusive Schiedsrichter, wirklich beurteilen. Und da das einfach wegzunehmen und zu sagen, man geht nur darauf, ob jemand jetzt wirklich ein aggressives Foul gespielt hat, und zur Not darf man das sogar so ein bisschen und lässt da mehr Freiraum. Das wäre so das, wo ich glauben würde, dass man sich einen Gefallen tun würde.
Sind im Hockey Ex-Spieler in so Regeländerungen involviert? Weißt du das?
Weißt du nicht? Also ich nicht zumindest. Aber nicht, dass ich wüsste.
Du meinst, wenn du nicht, dann kann keiner.
Wenn nicht ich, dann offensichtlich nicht.
Fände ich für jede Sportart super. Regel mit Ex-Spielern und vielleicht im besten Fall auch Spielern, denen man zutraut, dass sie bei dem Thema was Konstruktives beizutragen haben.
Übrigens Gegenfrage bei dem Thema. Was sagst du denn zu dem Thema Ex-Spieler, die den Videoschiedsrichter machen?
Also, fände ich gut. Ich würde liebend gerne mal da drin sitzen, aber ich muss sagen, ich würde halt auch vorher ein paar Regeln anders nochmal interpretieren. Aber ich würde da liebend gerne mal drin sitzen und dann mal so jede Entscheidung aus einer Fußballersicht sozusagen begleiten. Es gab einen super spannenden Pfiff bei uns. Euroleague gegen Frankfurt zu Hause. Gab es eine Szene, da war wirklich, selbst die Frankfurt-Spieler, also das war jetzt doof, weil das wäre ein Freischuss, Frankfurt hat einen Freischuss bekommen, den sie nicht hätten bekommen können. Gibt es auch andersrum 100%, wo jeder Spieler weiß, das war gerade kein Foul. Weißt du? So ein harter Zweikampf, der ein bisschen dynamisch aussieht, aber jeder weiß, alle auf dem Platz wissen, das ist kein Foul, aber der Gegner in dem Fall fällt hin und ruft vielleicht oder schreit vielleicht noch laut und der Schiedsrichter pfeift. Und wo du als Spieler weißt, das ist kein Foul. Das ist vielleicht jetzt in der Dynamik, sieht es irgendwie fies aus oder sieht es spektakulär aus, aber es war kein Foul. Wo sich so auch so, ich habe dann mit dem, ich glaube, Ekitike, ich spreche nochmal falsch aus, gesprochen. Er so auch, ja, wir wissen es, das ist ein Foul, wo du einfach jetzt das Spiel unterbrechen willst als Schiedsrichter, damit aus dieser Situation nichts passiert. So. Das ist ja also kein Konter, du musst nicht noch irgendwie was besprechen. Und diese Situation, da hätte ich halt gern, dass einfach mal so Ex-Spieler da diskutieren. Oder von mir aus auch aktuelle Spieler, können ja auch. Also wenn es vor der Saison ist, wenn die ja Bock haben. Aber generell in so Regelkunde Ex-Spieler involvieren, die auf dem Platz selber in diesen Situationen waren, glaube ich, würde jeder Sportart oder tut jeder Sportart gut. Weil du kannst es nur nachempfinden, wenn du selber mal da drauf warst. Muss man einfach sagen. Du kannst es sonst nicht nachempfinden.
Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, das haben wir halt im Hockey 1:1. Also diese Szenen, was ich eben meinte, wo du nur wirklich, das siehst du sofort, wenn du selber auf dem Niveau gespielt hast, dann weißt du, das ist die Dynamik ist so, das sieht vielleicht jetzt für euch aus wie ein Foul, aber es ist es nicht. Das ist genau die Bewegung da, der Schritt an der Stelle. Und das, wenn immer ich mit Leuten, also ehemaligen Hockeyspielern zusammen, wenn wir international irgendwie Spiele gucken und es kommt zum Videobeweis, wir sind immer einer Meinung. Also es ist immer so, ja klar ist das passiert. Und dann kommt da super häufig die gegenteilige Meinung raus. Und denkst, guckst du und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Deswegen haben wir immer gesagt, deswegen die Gegenfrage, weil wir immer gesagt haben, warum setzen die da nicht zumindest jemanden daneben und lassen sich das von einem Ex-Spieler in Anführungsstrichen mit erklären.
Ja, ja. Wäre super spannend. 100% in jeder Sportart.
Ich glaube, so Objektivitätsgründe gibt es dann schon auch noch, warum man da Zweifel hätte. Ich bin ansonsten schon bei euch. Also ich finde das auch gut. Aber dann hast du noch jemanden, der mitredet, ne? Also ich glaube, um wirklich eine Entscheidung zu treffen.
Ja, aber stell dir mal vor, du setzt da 5 Eckspieler hin und die 5 Eckspieler sagen dir niemals ein Foul. Weißt du, was ich meine? Oder lass es nur 4 von 5 sein. Dann weißt du
ja nicht
schon.
Klar, aber du kannst ja nicht 5 Spieler da hinsetzen.
Das ist jetzt ein also, sehr großer Wunschgedanke, ne? Aber du weißt, so, das wär eigentlich optimal. Du machst so, vielleicht haben wir auch 5 Bock drauf. Und dann gehst du mal so 110 durch. Nach einer Saison.
Da bin ich 100%ig bei dir. Das wäre geil. Solche,
aber jetzt, so du kannst jetzt nicht, Entscheidung gehen. Du kannst jetzt nicht in Keller live. 5 Spieler da reinsetzen.
Nein, nicht live, 2. Bundesliga-Spieltag mit Mats Hummels im Keller.
Das wäre so geil. Da sitze ich da unten drin. Treffe irgendwie eine riesen Fehlentscheidung auch noch. Für immer disqualifiziert bei dem Thema.
Das wäre ehrlich.
Naja, sowas.
Nee, das ist interessant, ja. Nee, keine sonst Regeländerung wüsste ich jetzt sonst nicht. Ich denke nochmal über die Strafecke nach.
Das sei der erste
Punkt. Und dann wird es eine Regeländerung wegen unserem Podcast geben.
Pass auf, bevor es zu ausufern wird, ich habe noch eine Frage. Und bitte. Zwar, das, was ich am allergeilsten am Hockey finde, ist dieses schnelle Fortsetzen des Spiels, sowohl mit dem, wie heißt das, Selbstpass, was du gesagt hast, aber auch, dass einfach bei einem Pfiff wird der Ball hingelegt oder es wird einfach, niemand berührt ihn mehr und es wird weitergespielt. Und es wird auch nicht, also ich sehe fast nie jemanden diskutieren mit den Schiedsrichtern. Nee. So. Es wurde ja irgendwann mal eingeführt. Hat es von Anfang an geklappt oder hat es viele Jahre gedauert, weil am Anfang, wie im Fußball auch, sich die Topstars einfach doch noch alles erlauben durften im Gespräch mit den Schiedsrichtern oder hat es sofort funktioniert?
Also es ist tatsächlich so, dass natürlich auch wie beim Fußball die Topstars sich mehr rausnehmen können als andere und da wird auch dann, die reden dann schon auch international weniger als in der Bundesliga, weil in der Bundesliga ist es dann doch nochmal so. Aber es ist halt wie im Handball. Es wird eiskalt mit einer Strafe in Anführungsstrichen belohnt.
Also es wird auch durchgezogen. Man sagt
du
jetzt
kriegst
nicht
eine Zeitstrafe. Ja. Also im Hockey gibt es ja auch Zeitstrafen. Eine grüne bei uns sogar noch Karte, die ist im Feldhockey 2 Minuten und die gelbe, die ist 5 bis 15 Minuten. Oder 5 und 10 meistens. Ich glaube, 15 ist wirklich so ultra hart, aktuell. Aber und die kriegst du sofort. Also wenn du kriegst einen Pfiff gegen, wenn ich den Ball so ein Stück wegspiele im Zurücklaufen und nicht an den Platz lasse, kriege ich eine grüne Karte. Und zwar, also wenn es ein Konter ist, sofort, wenn das Spiel schnell gemacht werden soll, kriege ich vielleicht sogar eine gelbe Karte, je nach Situation und wo das ist. Ja. Und das ist, das erzieht. Das erzieht einfach, es ist so. Du willst deine Mannschaft nicht regelmäßig irgendwie 2 bis 15 Minuten alleine da stehen lassen, wegen letztlich einer emotionalen. Genau,
das machst du dann ein, zwei Mal wahrscheinlich und dann machst du
es
nicht mehr.
Ja. Deswegen ist meine Antwort auch übrigens, das ist genau das gleiche wie mit dem Videobeweis. Wir haben ja im Hockey den Videobeweis seit 2008 und der wurde eingeführt mit als Challenge von vornherein. Ja? Also das heißt, wir als Spieler dürfen dürfen eine Challenge callen.
Der Spieler darf das callen, nicht der Trainer.
Jeder. Trainer auch, aber Spieler auch. Also ich darf als Spieler ein Zeichen zum Schiri, hier, was wir von Franz Wagner gesehen haben, jetzt gerade als Auszeit, wir dürfen es callen. Und das macht ja auch grundsätzlich erstmal Sinn, also bei uns noch mehr als bei euch, weil bei uns diese Situation so mit Fuß, das ist ja sehr kleinteilig, wie man das sehen kann, ja, vor sich. Das siehst du als Trainer von der Bank gar nicht unbedingt, war der jetzt die Fußspitze berührt oder nicht. Als Spieler weißt du das eigentlich immer.
Ja.
Nichtsdestotrotz, auch Freistoß oder also Foul oder kein Foul im Strafraum. Jetzt stell dir mal nur vor, machst eine Grätsche im eigenen Strafraum und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Du weißt ja sofort für dich, ob das einer war oder nicht. Also du kannst dann zwar immer noch, aber du weißt, erstmal habe ich ihn berührt oder habe ich ihn nicht berührt. Und was jetzt passiert ist, bei uns passiert es 2-8, weil das immer die Leute sagen, ja, also da musste ich mal so ein sehr nerviges Gespräch mit Heribert Bruchhagen zu führen in irgendeinem Talk. Ich kenne ihn weiter nicht, der war nur bei diesem Gespräch dabei, der dann gesagt hat, ja, ihr Hockeyspieler, ihr studiert ja auch alle nebenbei, deswegen funktioniert das bei euch. Die Fußballer sind dafür zu emotional. Ich sage, was? Die Fußballer sind also emotionaler als wir. Das ist die These, die hier jetzt gerade im Raum steht. Interessant. Und das, weil bei uns war es genauso. Um deine Frage zu beantworten, es hat mindestens ein Jahr, eher anderthalb gedauert, in dem das ein absolutes Sodom und Gomorra war, weil natürlich jeder, insbesondere die, sagen wir mal vorsichtig, die Stürmer, die sich in jeder Situation, wenn sie vorne irgendwie den Ball abgenommen bekommen haben, ey, Schiri, Video. So, du hast aber beim Hockey nur ein Video. Wenn der falsch ist, ist er weg. Wenn er richtig ist, ein pro Spiel.
Und der bleibt nur, wenn du richtig...
Oh. Wenn du richtig bist, bleibt er. Wenn er falsch ist, er weg. Jetzt kannst du ja mal raten, wie oft der Stürmer seiner Mannschaft wegen einer emotionalen Szene, wo er einen dummen Ball verloren hat und meint, er müsste den Video fragen.
Ich sag auch ehrlich, alles ab offensives Mittelfeld würde ich sagen, darf kein
Schöne These. Haben wir übrigens tatsächlich nachher fast so gemacht, dass wir hatten nachher die Regel, auch da wieder, das ist dann so ein Learning, das hat eine Saison gedauert, wir hatten nachher die Regel, dass es immer Vier-Augen-Prinzip braucht. Und wir hatten zwei Leute im Team sozusagen, die den doppelten Boden geben sollten. Und dann hat ein Stürmer mindestens einmal Augenkontakt suchen müssen. Und wenn du dich dann angenickt hast, dann hast du schnell Video genommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn.
Geklopft. Ich bin sofort wieder da.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, Jonas. Es hat anderthalb Saisons gedauert.
Naja. Es ist ja auch so eine witzige Sache, weil es eine Selbsterziehung ist innerhalb von der Mannschaft. Also, das ist ja, selbst wenn du der absolute Superstar bist und machst es dreimal zu Unrecht, wirst du gemaßregelt von deinen entweder Mitspielern oder Trainer oder wem auch immer. Also,
ja. Es ist der Erziehungseffekt und dieses Fußballer sind emotionaler, ist natürlich totaler Blödsinn. Also, sind nicht emotionaler als andere Sportler, aber nee, ich sag dir, der Challenge-Gedanke und deswegen wollte ich darauf nur hinaus, der Challenge-Gedanke bei dem Videobeweis, der würde so viel aus dem Fußball an, der würde unfassbar spannend sein, weil wann zieht welcher Spieler oder welcher Trainer super. Welche Challenge. Zweitens hast du nicht dieses nervige irgendwie, ja, jetzt meldet sich zwei Minuten später nochmal. Das verstehen die Schiedsrichter auch in meinen Augen im Fußball nicht. Die verstehen nicht, dass man ihnen unglaublich viel Druck nimmt, weil sie können sagen, ja, dann nimm doch eine Challenge. Wenn du meinst, das waren Elfmeter, dann Challenge doch.
Ich sage auch, Challenge ist die Antwort.
Ich glaube auch, bin ich fest von überzeugt. Das versuche ich unserem befreundeten Schiedsrichter hier aus Hamburg seit ungefähr 10 Jahren zu erklären, aber viele Grüße gehen raus. Nein, aber das ist für mich die Antwort, ja, glaube ich auch.
Challenge ist die Antwort und wir sind am Ende.
Ja.
So, perfekt.
Perfekt.
Moritz, wirklich perfekt. Herzlichen Dank, war sehr interessant. Ja.
Oh, wir hätten noch ewig weiter quatschen können, hatte ich gerade das Gefühl. Da wär noch einiges gekommen.
Wir hätten vor allen Dingen Hockey komplett neu disruptiert, wenn das hier so weitergegangen wäre.
Wir machen eine Hockey-Folge mal demnächst.
Ja, machen wir eine Hockey-Folge. Da können wir mal, aber direkt mit Vorschlägen an den Deutschen Hockeybund. Genau. Nicht einfach so.
Echt, wir machen einen Plan, 3-Punkte-Plan.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Danke euch.
Sehr gerne.
Ja, danke, dass du dabei warst.
Bis bald.
Ciao.
Jonas Matsluki.